Eine Hymne wird natürlich als Hymne definiert von einem Staat. Aber die Popularität einer Hymne, die ist natürlich auf einem anderen Blatt, weil natürlich das Volk unter Anführungszeichen seine Identität in der Musik natürlich nicht auf Dekret sucht.
Stefan Schmiedl ist Musikwissenschaftler an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und beschäftigt sich schon lange mit Nationalhymnen und ihrer Bedeutung.
Das heißt also, eine Regierung oder ein Staatsoberhaupt kann eine Hymne ernennen, aber es gibt sehr viele inoffizielle Hymnen. Aber bei den Olympischen Spielen werden natürlich sozusagen nur die offiziellen Hymnen gespielt.
Ein bekanntes Beispiel ist Österreich. Hier löst der Donauwalzer oft mehr Heimatgefühl aus als die offizielle Bundeshymne. Johann Strauss' Sohn sticht also Land am Strome, selbst wenn dieses Stück angeblich von Mozart stammt.
Richtig populär ist sie bis heute nicht. Und da sieht man eben ein schönes Beispiel dafür, dass sozusagen eine offiziell verordnete Hymne sich nicht zwangsläufig in das Herz der Bevölkerung graben kann.
Doch was macht ein Musikstück eigentlich zu einer guten Hymne, frage ich den Musikwissenschaftler.
Also die Mehrzahl der Hymnen ist ja sehr getragen. Also hat diesen solemnen Charakter. Das kann man natürlich zurückführen auf die Kirchenmusik. Also das ist natürlich so Choralhintergrund, dieses Pseudosakrale, das da durchschwingt. Auf der anderen Seite gibt es dann seit der Französischen Revolution und den Befreiungstendenzen im 19. Jahrhundert diese mobilisierenden, energetischen Hymnen, Marseillaise abwärts. Die natürlich an das Nationalbewusstsein appellieren und dementsprechend mobilisieren und dementsprechend auch eine dynamischere musikalische Form haben. Und die sind natürlich unmittelbar ansprechender als diese sehr getragenen, solemnen Hymnen.
Die Marseillaise oder die italienischen Fratelli reißen per se also schon einmal mehr mit. Ganz anders Island. Dort ziehen die Athletinnen und Athleten mit einer der langsamsten Hymnen überhaupt ins Stadion ein. Entstanden ist die Hymne Ende des 19. Jahrhunderts zum Jubiläum der 1000-jährigen Besiedelung Islands. Gefeiert wurde dieses Ereignis mit einem Gottesdienst in der Domkirche von Reykjavik. Deshalb klingt die Hymne eher nach Volksgesang als nach Stadionmusik und preist mehr Gott als isländische Lavalandschaften.
Also das ist ja das Paradoxe dabei, dass die Hymnen im Gegensatz zu diesem Nation-Building im 19. Jahrhundert, das ja immer nach dem Spezifischen einer Nation sucht, im Grunde genommen das Gegenteil machen. Sondern sie sind im Grunde genommen alle stromlinienförmig. Sie sind nach einem Modell konzipiert. Also wenn man das jetzt nicht wüsste und den Text nicht dazu hätte, würde man jetzt nicht drauf kommen, ob das jetzt norwegisch, isländisch ist. Aber der Nationalismus ist ja eben etwas, was in sich ja absolut widersprüchlich ist und wie jegliche Ideologie eigentlich etwas Leeres darstellt. Also erst der Text und der Kontext machen eben das Gros der Nationalhymnen aus.
Eine finnische Forschergruppe hat vergangenes Jahr sogar mit Hilfe von KI den Stimmungsgehalt von Hymnen kategorisiert. Das Ergebnis: alle schwanken sie zwischen pathetisch und kriegerisch. Die deutsche Hymne wirkt dabei vergleichsweise neutral, die chinesische überraschend fröhlich. Nach wie vor zeigen Hymnen, woher ein Land kommt. Geografisch, kulturell und auch politisch ist Stefan Schmiedl überzeugt.
Auch wenn man die Marseillaise vergleicht mit dem Kaiserlied von Josef Haydn, also die heutige deutsche Hymne. Das ist eine direkte Antwort, wenn man so will, auf dieses republikanische Frankreich. Das eine, die Marseillaise, auf Bürger zum Kampf, töten wir unsere Feinde. Und auf der anderen Seite, Gott erhalte Franz den Kaiser, dreimal so langsam und natürlich einen absolutistischen Gedanken in sich tragend. Und da kann man sehr schön also auch eine politische Geschichte aus diesen Hymnen heraus erzählen.
Die südafrikanische Hymne vereint, ihrer Geschichte geschuldet, gleich 5 Sprachen. Die russische hingegen darf seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine bei offiziellen Anlässen nicht mehr gespielt werden. Treten russische Athletinnen und Athleten unter neutraler Flagge an, erklingt stellvertretend Musik von Tschaikowski.
Es ist natürlich eine große Frage in dieser Postmoderne. Brauchen wir eben diese nationalen Insignien noch?
Stefan Schmiedl von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Wünschenswert wäre sicher, wenn wir mal dieses Kategoriendenken, das sich ja in so einer Nationalhymne manifestiert, also dass wir mal hinter uns lassen könnten. Und das ist ja diese Krux mit den nationalisierenden Kompositionen. Also man hängt diesen Melodien nach und das separiert natürlich dann wieder das Selbst vom Anderen. Also es geht in diese Richtung eigentlich des Nationalismus des 19. Jahrhunderts, obwohl es eigentlich in eine Allverbrüderung gehen sollte. Also trotz Beethoven und der 9. Symphonie gibt es diesen Rang der Nationalhymne nach wie vor.